Es ist 12 Uhr. Einfach besser informiert. NDR 1 Radio MV. Die Mittagsschau. Kompakt, kompetent, auf den Punkt. Das Top-Thema.
Sonntagseinkaufen, zumindest in Urlaubsregionen. Die einen mögen es, die anderen sehen es eher kritisch. In Mecklenburg-Vorpommern war es an vielen Orten zumindest möglich. Aber Astrid Pankok, jetzt hat ein Gericht die Regelung einkassiert. Und jetzt?
Ja, sofort hat das keine konkreten Auswirkungen. Übermorgen geht's erstmal los. Die Geschäftsinhaber in insgesamt 84 Gemeinden bei uns im Land, die können aufmachen. Hintergrund, das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Entscheidung, die ist aber schon bemerkenswert. Sie ist eine Klatsche für die sogenannte Bäderregelung der Landesregierung. Erfolg hatte damit die Klage der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Robert Schubert im Vorpommern-Studio, du hast das Thema für uns im Blick. Welche Reaktionen gibt es?
Ja, auch der Deutsche Gewerkschaftsbund und die Kirchen begrüßen das Urteil. Sie sagen, das Gericht hat eindeutig die Rechte der Arbeiter gestärkt. Hier im Land spricht Unternehmerpräsident Lars Schwarz eher von einem Scherbenhaufen, denn die Sonntagsöffnung mache das Tourismusland MV attraktiv und stärke zudem die Wirtschaft. Und auch Tourismusverbände zeigen sich eher besorgt, weil diese umfassende Bäderregelung ja gerade auch für die kleinen Orte zur Belebung am Wochenende beitrage.
Also erstmal kann aufgemacht werden am Sonntag. Wie schnell wird denn dann das Auskommen für die nun rechtswidrige Bäderregelung?
Naja, das wird dauern. Bis April oder Mai, bis das Urteil überhaupt erstmal zugestellt ist und das Land dann auch draufgeschaut hat. Mein Eindruck im Gericht gestern war, dass die Richter dem Land durchaus, nennen wir es mal, etwas Zeit verschaffen wollte, eine rechtssichere Verordnung auf den Weg zu bringen. Das Gericht hat ja die Revision nicht zugelassen. Das Land kann dagegen aber Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig einlegen. Und das wird dauern. Also Zeit, die das Land nutzen kann, um eine Regelung zu finden, die eben rechtskonform ist. Und solange bis das Urteil nicht rechtskräftig ist, heißt das, dass die Läden eben sonntags aufmachen können. Denn das Gericht hat ja die Bäderregelung nicht generell gekippt, sondern eben nur das derzeit gültige Ausmaß für unwirksam erklärt.
Etwas kompliziert, aber klar ist, so wie es war, wird es ja wahrscheinlich nicht bleiben. Okay, sag mal, wie sehr hat das jetzt Auswirkungen auf das Nachbarland Schleswig-Holstein? Die haben doch auch sowas.
Ja, erstmal keine. Bei denen läuft die Regelung als Modellversuch bis zum Jahr 2028. Und außerdem sieht deren Landesverordnung etwas anders aus. Verdi hat zwar schon angekündigt, dass man auch den Umfang dort mit 95 Orten an vielen Sonntagen eben nach 2028 auch nicht weiter mittragen will und zur Not dann auch dort klagen will. Aber das sind ja erstmal noch mindestens 2 Jahre, also großflächige Möglichkeiten, dort auch sonntags aufzumachen.
Das Oberverwaltungsgericht Mecklenburg-Vorpommern hat die Bäderregelung für unwirksam erklärt. Danke für die Informationen, Robert Schubert im Vorpommern-Studio. Ob Dicke Ducks, Abrafaxe oder Mickey Maus und Tim und Struppi, Comics sind nicht unbedingt nur was für Kinder, aber die lesen sie definitiv gerne. Eine ziemlich zweifelhafte Comic-Verteilaktion für Kinder, die hat der AfD-Bundestagsabgeordnete Christoph Grimm aus Wismar gestartet. Der Parlamentarier hat Heftchen eines Verlags aus dem rechtsextremen Umfeld an Grundschulen in seinem Wahlkreis geschickt. Der Titel ist sozusagen Programm 1813, eine Nation erwacht, heißt es da. Das Deckblatt ist martialisch aufgemacht. Auf knapp 30 Seiten folgen Gewaltverherrlichung und jede Menge Deutschtümelei. Experten sagen, der Comic vermittelt Nazi-Propaganda. Stefan Ludmann berichtet.
Die Befreiungskriege zwischen Preußen und Frankreich liegen mehr als 200 Jahre zurück. Das bunte Heftchen aus dem Verlag Tannwald Media, der im rechtsextremen Umfeld aktiv ist, gibt die Zeit unkritisch und ohne Einordnung wieder. Das Titelblatt zeigt unter einem stilisierten Stahlhelm der NS-Wehrmacht Soldaten mit Lanzen und Bajonett. Zentrale Aussagen kreisen um Blut, Ehre und Heldenmut. Wörtlich heißt es, die Menschen sind nicht gleich. Der Protagonist der Geschichte fällt mit nationalistischen Durchhalteparolen auf. Aufgeben ist Verrat an mir und dem Vaterland, heißt es. In seinem Brief an die Grundschulen in seinem Wahlkreis preist der AfD-Abgeordnete Christoph Grimm die Heftchen an.
Gern übersende ich Ihnen ein kleines Bücherpaket, das sich an Kinder im Grundschulalter etwa um das 7. Lebensjahr richtet.
Er wünsche den Kindern viel Freude mit den Büchern, schreibt der 68-jährige AfD-Politiker. Bildungsministerin Simone Oldenburg reagierte empört.
Also ich bin fassungslos, dass solche Schundbücher an die Schulen gelangen. Also das trieft einfach nur so vor Kriegsverbrechen. Selbstverherrlichung und Nationalismus, das ist wirklich Teufelszeug.
Nach Ansicht von Oldenburg entlarvt Grimm mit seiner Aktion den vermeintlichen Einsatz der AfD, um politische Neutralität an Schulen.
Das zeigt genau, was die AfD will. Das ist schon mal ein Vorgeschmack dessen, was passieren könnte, wenn sie ans Ruder käme. Also das ist eindeutig keine Meinungsvielfalt, sondern sie wollen ihre eigene Meinung diktieren und keine weitere daneben gelten lassen.
Auch der Schweriner Extremismusexperte Stefan Kollasch, Projektleiter des Zentrums für demokratische Kultur Westmecklenburg, findet den Comic erschreckend.
Ist es teilweise mit offenem Bezug zu NS-Sprache, aber mindestens zu einem rechtsextremistischen Weltbild, dann ist das ein Comic, der gewaltverherrlichend ist und der mitnichten für Siebenjährige in Grundschulen geeignet ist.
Die Kinder würden zu Hass und völkischem Denken angestachelt, sagte Kollasch. Die Verteilaktion mache das Ziel der AfD klar, Geschichte durch die Vermittlung eines rechtsextremen Weltbildes umzudeuten. Grimm wies die Vorwürfe zurück. Es gehe um stolze Erinnerungskultur, schrieb er auf NDR-Anfrage, und nicht um, so wörtlich, Schuldkult. Der Begriff Schuldkult wird von Rechtsextremen genutzt, um NS-Verbrechen zu verharmlosen. Nach Auskunft des Bildungsministeriums hat keine Grundschule Grimms Bücherspende angenommen.
Der AfD-Bundestagsabgeordnete Christoph Grimm aus Wismar hat eine zweifelhafte Comic-Verteilaktion für Kinder an Grundschulen gestartet. Danke für die Infos, Stefan Ludmann. Und jetzt weiter mit Meldungen im Überblick. Beim Absturz eines amerikanischen Tankflugzeugs sind 4 US-Soldaten ums Leben gekommen. Das Flugzeug stürzte über dem Irak ab. Es war in die Kampfhandlungen im Irankrieg eingebunden. Nach Angaben des US-Militärkommandos ist der Absturz nicht durch feindlichen Beschuss verursacht worden. Dagegen behauptet eine vom Iran unterstützte Milizengruppe im Irak, sie habe das Tankflugzeug abgeschossen. Nach dem Unfall mit seinem Dienstwagen geht es Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Blank den Umständen entsprechend gut. Das hat sein Pressesprecher mitgeteilt. Blank und sein Fahrer liegen in der Klinik. Der Minister habe gestern bereits einige Telefonate geführt. Zu den konkreten Verletzungen wollte sich der Pressesprecher nichts äußern. Der Unfall hatte sich gestern auf der A20 bei Rostock ereignet. Berater von Bundeswirtschaftsministerin Reiche lehnen Tankrabatte oder eine Übergewinnsteuer als Antwort auf gestiegene Energiepreise ab. So steht es in einem Kurzgutachten zu den Folgen des Irankriegs. Die Berater warnen davor, Energiepreise zu subventionieren und raten dazu, Fracking in Deutschland zu überprüfen. Dabei wird Erdgas unter anderem mit Chemikalien aus unterirdischem Gestein gelöst. 12:07, Sie hören die Mittagsschau kompakt auf NDR1 Radio MV. Und wir bleiben noch beim Bundeswirtschaftsministerium. Wenn es stimmt, was der Spiegel berichtet, dann hat das Ministerium E-Mails von Mitarbeitern durchforstet, mit dem Ziel, undichte Stellen zu finden. Mindestens 2-mal sollen von Mitarbeitenden Pläne der Regierung vorab an Journalisten weitergegeben worden sein. Das ist also der Hintergrund. Bianca Schwarz in Berlin, die Vorwürfe, die es jetzt gibt, die richten sich auch gegen die Ministeriumsführung, oder?
Ministerin Katharina Reiche von der CDU soll vorab über diese Durchsuchung informiert gewesen sein. Gesucht hat man dem Bericht zufolge nach Hinweisen darauf, wer aus dem Ministerium kurz vorher wichtige Gesetzentwürfe durchgestochen hat an verschiedene Medien. Der Spiegel zitiert da 2 Insider aus dem Ministerium, die sagen, es waren stichprobenartige Kontrollen, gefunden worden sei nichts und im Nachhinein seien dann die betroffenen Beamten in Kenntnis gesetzt worden von dieser Untersuchung. Rechtlich ist so eine Maßnahme vermutlich gedeckt, haben diese beiden Insider laut Spiegel gesagt. Aber mit Blick auf den Führungsstil würden das viele Mitarbeiter problematisch finden.
Um was für Gesetzesvorlagen geht's denn da, die durchgestochen worden sein sollen?
Der erste Leak ist wohl Ende Januar passiert. Da ging es um einen Arbeitsentwurf für das sogenannte Netzpaket. In dem Papier stehen mehrere Maßnahmen, die den Bau neuer Ökostromanlagen deutlich verteuern würden. Und über dieses Papier hatte der Spiegel selbst auch berichtet. Und dann rund 4 Wochen später, Ende Februar, ist ein früher Entwurf der Novelle des Erneuerbaren Energiengesetzes an verschiedene Medien durchgestochen worden. Der war gekennzeichnet als sogenannte Verschlusssache, nur für den Dienstgebrauch. Und darin steht, Vorschläge, die würden den Bau kleiner Solardachanlagen weniger attraktiv machen. Dieser zweite Leak, der hat dann auch für große Kritik beim Koalitionspartner SPD gesorgt, denn beide Gesetzentwürfe waren nicht abgestimmt innerhalb der Koalition.
Die Mail-Accounts von Beamten im Wirtschaftsministerium sind laut Spiegel mit Wissen von Ministerin Reiche durchsucht worden. Bianca Schwarz war das aus Berlin. Torf. Torf war jahrzehntelang völlig normal in Blumen- und Anzuchterde. Aber Torf entsteht bei der Entwässerung von Mooren und die sind trockengelegt ein Treiber der Erderwärmung. Insofern ist torffrei Gärtnern absolut sinnvoll, aber nicht so einfach. Mit dem Thema befassen sich auch Wissenschaftler der Landesforschungsanstalt in Gülzow bei Güstrow. Jürgen Drewes aus unserer Redaktion Landwirtschaft, Umwelt und Natur war dort.
Hunderte Plastikkisten stapeln sich in einer Lagerhalle. Jeder einzelne hat 500 Zellen für Jungpflanzen. Diese sogenannten Trays sind deutlich kleiner als der klassische Anzuchttopf.
Weniger Fläche heißt weniger Torf, aber natürlich muss das Produktionssystem nach wie vor auch funktionieren und es muss auch stabil bleiben. Diese Trays sind beim Blumenkohleanbau im Sommer immer schon bei großen Betrieben ein Standard gewesen und jetzt geht es darum, dieses System auf andere Kulturen und auf andere Jahreszeiten zu übertragen.
Bereits vor 5 Jahren wurden erste Versuche gestartet. Angeregt von der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe, erklärt Kai-Uwe Katruschan. Er leitet das Gartenbaukompetenzzentrum. In diesem Jahr soll sich Salat in den Trays testweise entwickeln.
Also klassischerweise wird Salat in diesen Erdpresstöpfen angezogen, die man auch aus dem Baumarkt kennt. Bei diesen Trays muss die Pflanze dafür sorgen, dass die Wurzeln der Pflanze dieses Substrat zusammenhalten. Das heißt, die Herausforderung in diesen Trays ist es, dem Salat beizubringen, das Erdvolumen so zu komprimieren, dass es in einem Pflanzverfahren mit Maschinentechnik standhält.
Torf wird in Mooren gewonnen. Mit jedem Kubikmeter Abbau steigt die CO2-Belastung. Dadurch nimmt die Erderwärmung zu. Für Pflanzen und Tiere geht Lebensraum verloren. Auch deshalb suchen Fachleute nach Torfalternativen, um weiterhin erfolgreich Gartenbau betreiben zu können. Grönfingers in Rostock, die größte Gärtnerei im Land, versucht es mit Holzschnitzeln, so Mitinhaberin Uta Heinemann.
Aber beim Holz ist es so, dass das unheimlich viel Nährstoffe braucht. Wenn man also sich dazu entschließt, torffreie Erden zu benutzen, so wie wir auch in der Produktion, müssen wir damit rechnen, dass man unheimlich viel mehr Dünger zuführen muss. Und natürlich wird dann die Pflanze wieder teurer, als das früher eben der Fall war. Ne?
Also da gibt es für die Wissenschaftler um Kai-Uwe Kadroschan in Gülzow noch viel zu tun.
Den Abschlussbericht wird es Anfang nächsten Jahres geben, also Anfang 27. Und da werden wir alles, was wir in den letzten Jahren gemacht haben, zusammenfassen. Dann hoffe ich, dass wir das in die Praxis überleiten können.
Aktuell werden in Deutschland jährlich noch 9 Millionen Kubikmeter Torf im Gartenbau eingesetzt. Der Bund strebt eine Halbierung in naher Zukunft an.
Torffrei Gärtnern, die Landesforschungsanstalt in Gülzow bei Güstrow, die forscht dazu. Jürgen Drewes berichtete.